Herzlich willkommen, bienvenue à nos amis français, grüezi an die Schweizer und jetzt bitte entschuldigen Sie, ich muss es ablesen, Huanying Taiwan de Huabang. Wir haben heute eine große Gruppe aus Taiwan, über die wir uns sehr, sehr freuen, über den Hersteller Brogent gekommen, but also a very warm welcome to our American guests. We have special guests coming over from the United States just for today to visit Europa Park. So a warm welcome to the American coaster enthusiast and Lance Hart from one of the leading websites in the internet, Screamscape, about the amusement industries. Über Monate, Jahre hinweg hat uns dieses Projekt in Atem gehalten. Es ist die größte Investition in ein einzelnes Fahrgeschäft im Europapark. Es ist der erste von Macmedia realisierte Film mit Realbildern zusammen mit Holger Tappel. Es ist eine unfassbar aufwendige Thematisierung. Es ist eine eigene Themenwelt entstanden, rund um die Gebrüder Eulenstein und den Adventure Club of Europe. Und natürlich, der eine oder andere hat es hoffentlich gesehen mit der Erstflugtheorie, Professor Nikolaev, der in unnachgiebiger Art und Weise sich auf die Suche nach dem Volatus 2 und dem Geheimnis der Eulenstein-Brüder begeben hat. Insofern freuen wir uns auch sehr, dass dieser Ehrengast, Professor Nikolaev, heute bei uns ist. Es ist ein Mammutprojekt gewesen, wie es so in der Geschichte eigentlich noch keins gegeben hat beim Europapark. Es wurde etwas Großartiges geschaffen und ich möchte Sie eigentlich nicht groß mit Fakten, mit trockenen Zahlen, langweiligen, auch wenn die sehr beeindruckend sind. Wir haben zum Beispiel über 100 Kilometer Kabel verlegt. Wir haben zwei Leinwände, die über 450 Quadratmeter groß sind. Aber das lesen Sie am besten besser auf den Sticks in Ihren Pressemappen nach. Denn heute geht es eigentlich nicht um Fakten, weil Fakten verschwinden schnell, es sind eher Emotionen, die bleiben. Und davon, das kann ich Ihnen versprechen, gibt es heute reichlich. Denn neben diesem Fahrgeschäft ist es sehr, sehr viel mehr als das. Es ist eine Erweiterung der Deutschen Straße mit einem wunderschönen Marktplatz. Es ist eine wundervolle Partnerschaft, die wir hier eingegangen sind mit Eurowings. Wir haben, der eine oder andere wird es gesehen haben, ein eigenes Flugzeug mittlerweile, Ed und Edda Euromaus, reisen durch Europa. Das freut uns natürlich ganz besonders. Es ist ein wunderbares neues gastronomisches Angebot entstanden mit historischem Bezug, zu dem wir später mehr lernen. Und natürlich ist auch beim Voletarium wieder ein 360-Grad-Ansatz verfolgt worden, wo wir ein zusätzliches Game und ein Coastality-Angebot geschaffen haben. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen in den letzten Tagen, als Erweiterung zu diesem neuen Marktplatz ist ein wunderbarer Torbogen entstanden mit einem Konferenzraum Helmut Kohl-Palais. Es gab zwischen der Familie Mack und dem Altkanzler Dr. Helmut Kohl viele gemeinsame Begegnungen. Es gab diverse Auftritte beim Kanzlerfest, es gab einen Parteitag im Europapark, da steckte unser Confortainment-Angebot noch in den Kinderschuhen. Und als die Idee aufkam, dass man vielleicht diesen wunderbaren neuen Konferenzraum nach dem Altkanzler benennen könnte, hat Dr. Roland Mack den Herrn Kohl angerufen und er hat nur relativ lapidar gesagt, die werden es schon richtig machen. Der Herr Kohl kannte den Qualitätsanspruch der Familie Mack und wir denken, dass er den auch in diesem wunderbaren Raum bewahrheitet sieht. Herr Kohl war natürlich auch ein Mann des Volkes und Sie kennen den Europapark. Wir versuchen auch Vergnügen für das Volk zu bieten. Insofern eigentlich eine wunderbare Zusammenfügung des Schicksals, dass wir jetzt diesen Raum hier bei uns dann separat auch nochmal mit einer kleinen Feier im Herbst einweihen werden. Nun aber das Voletarium. Wir haben lange mitgefiebert, Sie haben uns lange verfolgt bei diesem Projekt, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Es geht jetzt eine lange Reise zu Ende und ich würde jetzt gern zu mir bitten, als Vertreter der Unternehmerfamilie Mack und Kopf und Produzenten hinter der Attraktion, Michael Mack. Ich fange an mit einer relativ kurzen Frage, Herr Mack. Haben Sie die letzten Tage eigentlich noch geschlafen?
Es war relativ wenig, ja.
Es ist ein Mammutprojekt gewesen. Erinnern Sie sich noch an die ersten Anfänge, wie dieses Projekt begonnen hat?
Ja, der Traum war, glaube ich, schon seit 2007 da, dass wir gesagt haben, wir würden gerne eine Familienattraktion bauen, die Kombination zwischen Film und Fahrgeschäft vereint. Aber so wirklich aktuell wurde es dann ja im Jahre 2014, 2015, also gar nicht langer Zeit her.
Sie sind damals auch zweimal nach Asien gereist. Man sieht Sie jeden Tag mehrfach auf der Baustelle bei so einem Projekt. Sie überlassen nichts dem Zufall. Das steht, glaube ich, auch so ein bisschen für die Unternehmensphilosophie der Familie Mack, oder?
Ja, ich glaube, wer uns kennt, weiß, dass der Europapark und auch die Produkte, die wir eröffnen, weitaus mehr ist als nur ein Unternehmen. Wir haben es, glaube ich, alle in unserer DNA, dass wir das, was wir tun, lieben und dass es auch ein ganz, ganz großer Teil unseres Lebensinhaltes ist. Und wer weiß, dass Thomas und ich am Park groß geworden sind, aber auch unsere beiden Cousins, und auch die Schwester. Das heißt, wir leben den Park. Es ist nicht nur Marketing, blabla, dass wir wirklich nachts auch durch den Park laufen, Tag und Nacht hier sind, dass immer einer der Familie hier sein muss. Und insofern glaube ich schon, dass es eine Herzensangelegenheit ist. Und da ist es selbstverständlich, dass man dann seine ganze schöpferische Kraft dann auch in so ein Projekt gibt.
Es gibt auch, der eine oder andere wird sich gewundert haben, dass das Voletarium da steht, wo es steht. Es steht relativ nah am Ort, es steht direkt am Haupteingang, aber das hat auch Gründe. Wie kam es dazu, dass man das Voletarium dort platziert hat, wo es heute steht?
Ja gut, zum einen ist es ja nicht selbstverständlich, dass es dort steht, wo es heute steht. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an die Gemeinde Rust, die diesen Standort auch mitgetragen hat. Wir sind dort ja relativ nah am Dorf, das heißt mit der Höhe von über 16 Meter. Alles andere als einfach. Wir sind noch in einem Überschwemmungsgebiet dort. Also es war nicht der beste Platz dort, ein Flying Theater oder das Voletarium zu bauen. Aber es ist in der Tat so, dass die wunderschön gestaltete Deutsche Straße von Ulrich Damrau so ein bisschen an ihrem, ich will nicht sagen Wert verloren hat, aber doch an der Wertigkeit, weil viele Leute morgens reinrennen und abends wieder rausrennen. Und insofern haben wir schon versucht, mit dem wunderschönen Schlosspark auch dort eine Attraktion zu schaffen, dass eben die Menschen zurückkommen in die wunderschöne Deutsche Straße und dass wir damit auch ein Stück weit die Besucher verteilen können, weil natürlich gerade die Neuheiten um Blue Fire, aber auch Arthur natürlich viele Menschen in den hinteren Teil des Parkes ziehen. Und insofern war es eine ganz bewusste strategische Entscheidung, das Voletarium dort auch an dieser Stelle zu bauen.
Neben der Attraktion an sich ist ja tatsächlich, ich habe es erwähnt, ein Marktplatz entstanden mit Infrastruktur natürlich. Aber es gibt ja auch eine Currywurstbude. Es gibt dort auch eine Currywurstbude, die Sie natürlich nachher auch alle kosten dürfen. Der Name Walters Wurstbude, der hat einen geschichtlichen Hintergrund. Vielleicht können Sie unseren Gästen dazu kurz was erzählen, weil ich habe es das letzte Mal vermasselt und die Geschichte nicht richtig erzählt.
Ja gut, auch hier zeigt es ganz im Besonderen, dass wir ein Familienunternehmen sind. So war es in den Anfängen des Parks, dass der Bruder der Großmutter, Walter Börschig, eben selbst Metzger war. Er hatte eine Metzgerei in Waldkirch und hat in den Anfängen des Parks die Würste auch hergestellt, nicht nur hergestellt, sondern auch selbst verkauft hier im Park und hatte damals einen befreundeten Metzger das Rezept mitgegeben. Mein Bruder Thomas hat es wieder entdeckt und mit seinem Team und deshalb gibt es eben die Originalwurst von Walter Börschig nach dem Originalrezept und deshalb haben wir uns entschlossen, eben die Walters Wurstbude in Erinnerung an Walter Börschig ihm einen Platz zu geben, denn auch er hat natürlich einen großen Erfolg, wie alle Familienmitglieder, an dem Erfolg des Europaparks.
Es gab, glaube ich, nie so viel Interesse an der gastronomischen Abteilung, das kann ich Ihnen sagen, in der Woche, als wir das Testessen der neuen Currywurst gemacht haben. Da hat sich das halbe Unternehmen vergnügt. Herr Mack,
wurden wir gar nicht eingeladen.
Mit Arthur haben Sie ja den Fear Award gewonnen als bestes Fahrgeschäft, als beste Fahrgeschäft-Innovation. Fear Award, ein weltweiter Preis, eigentlich der Oscar der Freizeitparkindustrie. Es hat einen weiteren Preis jetzt zuletzt gegeben mit dem Deutschen Computerspielepreis für das Coastality-Angebot. Das ist, glaube ich, alleine schon unglaublich in sich eine Geschichte, dass ein Freizeitpark, der eine 235-jährige Tradition hat, eigentlich aus dem Wagenbau kommt, mittlerweile einen Preis bekommt für das beste Computerspiel. Das verfolgt man natürlich auch weiterhin. Es ist so, dass das Voletarium insofern nicht nur als Attraktion an und für sich lockt, sondern auch in anderen Bereichen des Parks präsent ist. Was gibt es über das Voletarium an sich heraus noch zusätzlich mit dem Voletarium zu erleben?
Na gut, zum einen freut es uns natürlich, dass wir mit Waldkirch diesen Preis gewonnen haben für Arthur. Es ist ja nicht nur, dass es hier um ein Fahrgeschäft geht, natürlich in erster Linie für die Juroren in Kalifornien, aber es ist natürlich auch irgendwo eine Anerkennung dieser Arbeit, die 235 Jahren angefangen wurde von Paul Mack. Und da ist man schon stolz drauf, dass natürlich sowas auch ausgezeichnet wird. Es ist weniger in meiner Person verankert. Ich durfte das Projekt mitbetreuen. Das freut einen im Generationenwechsel, dass man durch seine Arbeit anscheinend nicht ganz so schlecht macht. Aber es steht natürlich für eine lange Tradition. Und dieser Preis freut uns, spornt uns an, auch unseren Herstellungsbetrieb, unsere Mutter, Mark Waldkirch, weiter mit Leidenschaft nach vorne zu bringen. Und da hat so ein Preis sicherlich geholfen. Wir haben zwei Anlagen bereits schon verkauft, eine in Dubai und eine weitere im asiatischen Raum, wo wir nicht drüber reden dürfen. Aber es ist natürlich schön, dass man Prototypen relativ schnell am Markt platzieren kann, was so selten der Fall war. Und insofern versucht man immer wieder natürlich auch die Unternehmenssicherung, dass man natürlich auch dieses Unternehmen in die nächste Generation weitergeben kann. Und ich glaube, es ist nicht, nicht Ansporn, Preise zu gewinnen, sondern einfach die Historie und die Qualität zu wahren. Und so war es in der Tat mit Arthur ein Meilenstein. Und um das Voletarium noch zu ergänzen, ist es letztendlich auch da nicht einfach nur ein Fahrgeschäft, sondern dass wir einfach versuchen, unser Zuhause so schön zu gestalten, dass es auch uns gefällt und dass wir dann denken, dass auch die Besucher, die zu uns kommen, mit der gleichen Faszination, wie wir jeden Abend über diese Baustelle laufen. Wir waren gerade gestern Abend bei Lichttests und wenn man dann schon dieses Voletarium sieht, in einem knackigen Blau oder Rot angestrahlt, das sind einfach Momente, die unglaublich sind und unbeschreibbar sind. Ich glaube, es ist diese Emotion, die wir unseren Kunden mitgeben wollen. Was wir lieben, lieben auch unsere Kunden in der Regel und insofern versuchen wir ganz breit ein Erlebnis zu schaffen, was die Leute hoffentlich immer wieder kommen lässt und auch mit dieser, sage ich mal, Kindheitsfaszination immer wieder Kunden bleiben lässt.
Ich glaube, man muss es auch nochmal sagen, wenn Sie gleich dieses Gebäude, diesen neuen Marktplatz, die Attraktion erleben, dort war im September noch gar nichts. Da war im September ein Parkplatz. Es ist unglaublich, was dort in dieser kurzen Zeit eigentlich geschaffen worden ist. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt heute hier stehen und die Eröffnung feiern dürfen. Wenn wir die Zeit zurückdrehen, Herr Mack, 2002 haben Sie die Mack Media gegründet. Heute feiern wir die Vorpremiere einer Attraktion, zu der Mack Media eigentlich einen noch nie dagewesenen Film in einer Qualität beigesteuert hat. Hatten Sie sich damals das zu träumen gewagt, als Sie diesen Schritt gewagt haben?
Ich glaube auch dort, wenn man die Geschichte des Parks sieht, wer hätte sich schon zu träumen gewagt, dass als Fahrzeughersteller ein Freizeitpark hier in der Rheinebene entsteht. Die Aussage, außer Schnaken oder Mücken gibt es nichts in Rust. Ich glaube, alles die Anfänge waren alles andere als einfach. Oder der Pleitegeier schwebt über Rust und heute, wie Vater immer sagt, wird er süffisant, sagt, wird er am Turm des Bellrox oder vielleicht auch am Santa Isabel hängen bleiben. Also insofern glaube ich nicht, dass man voraussagen kann, was unternehmerisches Tun und Handeln mit sich bringt. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, die mein Vater mit dem damaligen Heinz Schmidt hatte, ob es wirklich abends ein Unterhaltungsprogramm braucht. Die Diskussion, ob es wirklich ein Hotel an einem Freizeitpark braucht. Auch der Großvater war nicht immer überzeugt, dass es ein Hotel unbedingt an einem Freizeitpark braucht, weil er eben der Meinung war, dass die Leute wegen dem Achterbahnfahren herkommen. Insofern, was braucht es, was braucht es nicht? Ich glaube, wenn man mit Leidenschaft Dinge verfolgt, auch mein Bruder Thomas, es hätte keiner geglaubt, dass ein Fine-Dining-Restaurant irgendwann mal 2 Michelin-Sterne bekommt. Insofern, man hat eine Hoffnung, aber ich glaube, man tut es nicht, weil man etwas sein möchte, sondern weil man mit der Leidenschaft diesen Weg gehen will. Und Obama hat es gerade so schön im Medienpreis gesagt, dass viele junge Jugendliche halt sagen, ich möchte diese Position innehaben. Und wenn sie es dann haben, wissen sie gar nicht, was sie damit tun sollen. Ich glaube, wir tun es nicht, weil wir eine Position innehaben wollen oder weil wir irgendwas sein möchten, sondern weil wir einfach eine Leidenschaft haben zu dem, was wir tun. Und bei mir war es der Film, wo ich einfach auch ein bisschen diese Historie konservieren wollte für die nachfolgende Generation. Die Mack Media war ja weit davon entfernt, eigentlich ein Medienunternehmen zu sein. Es war ja vielmehr ein digitales Fotoalbum der Familie. Also die ersten Filme waren ja wirklich nur eine Festhalten des Moments mit vielen Interviews, mit Wegbegleitern, wie Herr Riegling oder Herr Dreier in Waldkirch. Insofern wollte man einfach diese Menschen festhalten und ich bin heute stolz darüber und glücklich, dass ich noch die Großmutter und den Großvater interviewen konnte, weil Opa war nicht wirklich so erpicht davon, vor dem Mikrofon zu sprechen, er war doch eher der Pfuddler im Hintergrund, der nicht unbedingt Medien mochte. Und insofern nach dem vierten Anlauf, dass er dann seinem Enkel ein Interview gab, ich glaube, da profitieren wir heute alle davon und hoffentlich auch noch nachfolgende Generationen, die irgendwie diese Zeitreise auch irgendwo dokumentiert haben. Und dass wir heute einen Film machen können, auch einen Realfilm, ich glaube, das hätte keiner 2002 für möglich gehalten.
Sie sprechen vom Realfilm. Ich würde da jetzt gerne das Filmduo, das kongeniale Filmduo komplett machen und würde Holger Tappe als Regisseur zum Produzenten Michael Mack dazu holen. Holger Tappe, ich bitte Sie auf die Bühne. Herr Tappe, herzlich willkommen. Herr Tappe, man sagt Ihnen nach, Sie hätten Flugangst. Da ist es eigentlich vielleicht nicht so eine ganz kluge Idee, einen Film zu drehen, bei dem man mit dem Helikopter über Klippen hinwegstürzt, aufs Wasser zurast, an Gebäuden in enger Distanz vorbeifliegt und das alles mehrfach im Sturzflug. Wie hat sich das so angefühlt? Haben Sie es bereut?
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist nicht nur so. Ich habe mal einen Piloten gefragt, wo, wenn es schief geht, also ich habe tatsächlich eine unglaubliche Flugangst und ich habe eben deswegen gefragt, wo würdest du lieber drin sitzen, wenn es schief geht? In einem Helikopter oder in einem Flugzeug? Und er sagte, naja, du weißt ja, in einem Helikopter gibt es die Deathman's Curve. Der kann wie ein Ahornblatt landen. Er muss nur 300 Meter über der Erde sein. Das waren wir bei dem Projekt, glaube ich. Und wenn man das nicht hat, hat man ein Problem. Aber in einem Satz, ganz klar, das Projekt ist einfach größer als die Flugangst.
Das ist schön gesagt. Es gibt hier, Sie sehen es, ein Bild von den Dreharbeiten am Bellrock. Da war der Hubschrauber eigentlich unter dem Leuchtturm und es wurde uns etwas Angst und Bange. Es gibt auch Bilder aus Straßburg, wo wir am Europäischen Parlament vorbeigeflogen sind. Sie sehen es. Auch das war jetzt keine sonderlich hohe Flughöhe, definitiv keine 300 Meter für dann das sichere Absinken. Herr Tappe, Sie haben nun mit dem Europapark gemeinsam mehrere sehr erfolgreiche 3D-Filme entwickelt, in diesem Duo auch, und nun eigentlich den ersten Realfilm. Was war die größte Herausforderung für Sie?
Also die größte Herausforderung für mich ist wahrscheinlich, es waren unglaublich viele, aber die größte ist eigentlich relativ unspektakulär, weil wenn man so ein Projekt angeht und beim Europapark, der eben Europa von Anfang an repräsentiert hat in der Region hier, kann man sagen, die Familie macht hier nichts für sich selber, es geht einfach darum, Europa zu repräsentieren. Und dann überlegt man natürlich, was muss drin sein? Und dann denkt man auch, dann denkt jeder eigentlich an die Icons, was eben Europa darstellt. Und das sind Postkartenmotive, aber jetzt muss man wissen, das ist eher ein Fahrgeschäft, wo man fliegt. Und diese Sache, das zu managen, dieses Puzzle, weil es auch ein Flug sein sollte. Und wir haben 17 Locations, die verbunden werden müssen. Und es gibt viele Locations, ich glaube vor 2 Jahren haben wir angefangen zu überlegen, was es ist. Ich glaube, ich habe mir ungefähr 50 angeguckt und dann ist wieder eine weggefallen. Und dieses Puzzle, wenn es ein Flug sein soll und dieses Puzzle eben dem Besucher dabei gerecht zu werden, dass sich jeder in dem Film auch vertreten und wiedererkannt fühlt, das Unspektakuläre war eigentlich das, was am längsten gedauert hat.
Ich glaube, das muss man auch sagen, das werden Sie vielleicht nachher im Film, die Experten merken das, es ist bei diesem Film wirklich ein Kunstwerk, dass die Sequenzen ineinander übergehen. Das heißt, die Bewegung der einen Szene geht eigentlich in die Bewegung der nächsten Szene über, was wirklich eine, glaube ich, eine große Herausforderung war. Herr Mack, Sie haben mit dem Herrn Tappe 3D-Filme gemacht. Wie kamen Sie darauf, dass Sie ihn auch als Regisseur für diesen Film nehmen?
Ja gut, es war schon so, dass wir natürlich ein Projekt hier gestartet haben und da war letztendlich auch ein klein bisschen Druck dahinter, dass man natürlich dieses Projekt ordentlich fertigstellt. Und es ist ja nicht so, dass man mal sagt, ein Flying Theater Film, man geht in den Mediamarkt und sagt, hätte gerne eine Kamera, ich filme jetzt mal Europa. Und insofern gibt es ja relativ wenige Menschen, die diesen Film umsetzen können. Eigentlich gibt es nur eine amerikanische Firma, die vor vielen, vielen Jahren diesen Film gedreht hat, für einen großen Freizeitpark in Amerika. Und insofern hatten wir natürlich mit klassischen Fernsehproduzenten gesprochen, die doch auch Probleme hatten, sich sowas vorzustellen, für eine 26 Meter breite Leinwand zu produzieren. Und wie gesagt, es ist keine klassische IWS-Produktion. Also auch Werner Kimmig konnte uns dann irgendwann nochmal weiterhelfen. Dann haben wir natürlich gesucht, wir haben keinen gefunden in Europa. Hatten eine Firma in Berlin, die meinte, es sich zuzutrauen, hatten aber nur Sitcoms gedreht. Und insofern dachten wir, Sitcom, 26 Meter Leinwand, eher schwierig.
Und dann haben Sie es immer eben selber gemacht?
Ja gut, aus der Not entstand die Tugend. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als mein Vater damals Hotelbetreiber gesucht hat. Da gab es sicherlich mehrere als jetzt Filmproduzenten, die so einen Film drehen konnten. Aber nichtsdestotrotz sieht man doch, wie schwer es dann auch ist, sage ich mal, zu überzeugen, dass dieses Projekt hier in Rust stattfinden kann. Und wer nichts wird, wird, hat mein Vater immer wieder gesagt. Und irgendwann haben wir halt das erste Hotel selbst gemacht, weil wir einfach keinen gefunden haben, der mit uns in das Risiko gehen wollte. Und wir haben auch bei dieser Filmproduktion keinen gefunden. Das hört sich verrückt an. Es ist heute 40 Jahre später oder 20 Jahre nach den Hotels. Wir haben keinen gefunden, der einen Film mit uns machen konnte. Und ich glaube, da kommt es auch darauf an, was die Familie auszeichnet, Vertrauen zu haben, Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, aber auch mit Menschen gemeinsam diesen Weg zu gehen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und Holger war so jemand, ist so jemand, der noch nie sowas getan hat und mich groß angeguckt hat. Ich war, glaube ich, irgendwie spät nachts. Ich glaube, er wusste wahrscheinlich auch nicht mal ganz genau, was er sagt von dem vielen Alkohol. Aber dann habe ich gesagt, du sollst was zusammen machen. Und dann hat er einfach gesagt, ja. Und dann hatten wir den Salat. Ne? Dann mussten wir es machen.
Alkohol war dann nicht im Spiel.
Er hat gesagt, Alkohol war nicht im Spiel, falls es nicht angekommen ist. Man kennt den Qualitätsanspruch der Familie Mack im Europapark. Man weiß, Jede Lampe wird nachgesteuert, wenn die Lichtstimmung nicht passt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Leitmotiv gewesen bei der Produktion und bei der Auswahl der Technik. Ich glaube, da haben Sie auch hohe Qualitätsansprüche an sich selber gehabt und haben hier mit einer Technik gedreht, die so eigentlich bisher auch noch nicht existent war. Ist das, vielleicht können Sie dazu mehr sagen.
Ja, also in Kurzfassung, wenn man diese Leinwand sieht, das wird man innen drin gar nicht sehen, weil man sieht eigentlich die Leinwand nicht, weil man sitzt im Bild. Und wer Kino kennt, der weiß, das ist relativ breit und wir sind tatsächlich genauso hoch. Und deswegen gibt es kein Serienprodukt, was dafür geeignet ist, so eine Leinwand zu füllen. Und wenn man jetzt einfach nur die Mitte und einen Ausschnitt nimmt, reicht eben die Auflösung von den konventionellen Kameras nicht. Und deswegen haben wir uns gesagt, naja, dann nehmen wir eben die zwei leichtesten und die mit der größten Auflösung, die es auf der Welt gibt. Und aus denen bauen wir eine. Das ist so die Kurzfassung.
Von diesen Kameras gibt es aber auf der Welt, glaube ich, wie viele?
Naja, also es gibt noch ein anderes kleines Teil dabei. Wenn man dann so eine Kamera hat, also die aus Zweien besteht in so einem Gerüst, dann muss man das auch noch in ein Stabilisierungssystem hineinbekommen. Und die Stabilisierungssysteme an einem Heli, die es so gibt, sind eben auch alle nur für eine Kamera. Und von dem gibt es zwei in Europa und wir hatten an einem Tag auch in einem Südtiroler Dorf dann beide Systeme. Das ist aber, glaube ich, eine sehr lange andere Geschichte.
Es war wirklich so am Anfang, ich erinnere mich noch an die ersten E-Mails von Holger Tappe, wo er über die Auflösung nachgedacht hat und wilde Zeichnungen hin und her geschickt hat und mit Fachbegriffen um sich geworfen hat. Ich glaube, ich habe nach dem zweiten Satz aufgehört zu lesen, aber das Ergebnis spricht für sich. Ein Film ist natürlich nur halb so viel wert ohne die entsprechende Musik. Sie haben, Herr Mark, bei der Musik auch auf einen sehr bekannten Filmkomponisten zurückgegriffen. Wie wichtig ist die Musik, die dieses unterlegt, für den Film an sich geworden?
Ja, ich denke, ganz, ganz wichtig zum Thema Perfektion. Also gestern Nacht um 1:30 kam die letzte Filmversion noch eingespielt. Also, da sieht man dann auch nochmal, wie man nochmal feintunet, wie man nochmal schaut, dass wirklich alles sitzt. Aber zurück zur Musik, es ist in der Tat wichtig, denn Musik gibt nochmal eine ganz andere Emotion. Alle Songs, die Sie nachher hören werden, sind wirklich selbst komponiert. Es sind 11 verschiedene Anstehbereiche, wo wir für jeden Anstehbereich eine eigene Musik komponiert haben. Den Film selbst auch mit einer 4,5-minütigen Komposition, danke, die noch in Mazedonien eingespielt wurde, letzte Woche mit einem Orchester. Über 100 Mann haben es eingespielt. Und wir sind auch da stolz, diesen Weg im Haus gehen zu dürfen und zu können. Wir haben das Musiklabel, die Mag Music, gegründet, die bereits vor ein paar Wochen Nightbeat Angels, den Titelsong zu Thomas, seiner neuen Show, herausgebracht hat. Und jetzt weitere Titel, die über unser eigenes Musiklabel Mag Music vertrieben werden. Und das ist sicherlich auch nochmal, zeigt diesen Ansatz, dass wir eben 360 Grad auch diesen Park weiterentwickeln wollen. Es sind viele Musikstücke in Irland selbst geschrieben, im ganzen Park eigentlich, hat angefangen mit dem Spook Me Musical vor ein paar Jahren und zeigt auch, dass wir auch dort medialer werden wollen. Und da ist eine super Ergänzung auch mein Bruder, der es geschafft hat, länger Klavier zu spielen als ich, weil ich habe dann irgendwann mit dem 14. Lebensjahr mal aufgehört. Und, aber auch dort ergänzen wir uns perfekt und zeigt eigentlich, wie groß dieses Projekt ist, dass es nicht nur ein Film ist, dass es nicht nur eine Thematisierung ist, sondern auch die Musik und das Spiel und die Webisode. Also es ist der 360-Grad-Ansatz, der uns ein Stück weit natürlich auch extrem stolz macht.
Nun haben Sie beide zusammen einige erfolgreiche Projekte schon abgeschlossen. Ein Knaller kommt aber diesen Sommer noch. Der Hinweis sei uns
hoffentlich
gestattet. Am 24. August, glaube ich, gibt es die Premiere von Happy Family. Was dürfen die Kinobesucher da erwarten?
Auch eine Geschichte, die uns mit dem Park verbindet, denn auf jeden Fall die Figuren, wie sie aussehen, sind im Park geboren und sind hier das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und zwar früher letzten Jahres schon und da gab es zwei schöne Starts, wie ich finde, also viel, viel mehr. Aber man kann mit der Familie, unseren Hauptcharakteren, eben Pegasus fahren und sitzt quasi hinter ihnen und kann dann so überlegen, was einem alles während einer Achterbahnfahrt passieren kann. Und dann gibt es noch einen schönen 4D-Film, wo es quasi die Vorgeschichte zu dem Spielfilm gibt. Und ja, der Spielfilm, das gibt es schon länger, es basiert auf einem Buch von David Safir, Mises Karma unter anderem. Und da geht es darum, dass Dracula, gesprochen von Harpe Kerkeling, beschließt, seine Einsamkeit aufzugeben und sich ausgerechnet in die Familienmutter Emma verliebt und jetzt versucht er, die Familie auseinanderzubringen, schickt seine Hexe Baba Yaga los, die die verwandeln soll. Es geht schief, die ganze Familie wird verwandelt, Frankenstein, Mumie, kleiner Werwolf und Vampir müssen um die Welt rum und müssen auf dem Weg, weil sie gar keine so glückliche Familie mehr waren, eben wieder die Happy Family zu werden und gleichzeitig müssen sie noch das Licht der Sonne retten.
Ein bisschen was zu tun. Es ist
an der Stelle noch gerade, also wir haben 24.08. geht es ins Kino. Bitte, bitte kommt alle. wir haben, wie gesagt, vor ein paar Wochen noch die FSK 0 bekommen. Das heißt, es ist also ein reiner Familienfilm. Und wenn ihr einen Animationsfilm angucken wollt im August, geht nicht in Little Bigfoot, sondern geht direkt in Happy Family.
Bitte. Ich glaube, wir könnten uns über die einzelnen Themen zum Dreh, es gibt wahnsinnig viele Anekdoten, das erste Drehteam, was in Venedig nach James Bond über den Markusplatz fliegen durfte, in Straßburg haben wir 1,5 Jahre für die Drehgenehmigung gebraucht, man könnte sich stundenlang unterhalten. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, es gibt das EP-Radio, das Europapark-Radio, zu hören über das Internet. Es gibt dort jeden Mittwoch um 21 Uhr den EP-Radio-Talk, wo wir spannende Gespräche haben mit der Unternehmerfamilie Mack, mit Beteiligten, die das Geschäft begleiten, sei es jetzt Holger Tappe, sei es aber auch zum Beispiel die Bürgermeister. Für diejenigen, die mittwochs um 21 Uhr nicht können, sie können trotzdem auf die Webseite gehen und dort die entsprechende Mediathek sich anhören. Podcasts können sie sich auch runterladen. Also insofern, dort gibt es wirklich zahlreiche Informationen, sehr viel spannende Gespräche mit tollen Hintergrundinfos. Gleich mehrere Gespräche gab es dabei natürlich auch zu einer Thematik beim Voletarium, die von großer Relevanz ist. Sie kennen alle den Europapark als einen Park, der sich natürlich auch sehr auf die Thematisierung fokussiert. Und insofern freue ich mich jetzt sehr, dass ich dazu bei diesem gewaltigen Projekt jetzt Chris Lange als Leiter unserer Kreativabteilung Mack Solutions bei uns begrüßen darf. Herr Lange, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht kurz schildern, was ist die Geschichte rund um diese wundervolle Attraktion, die Sie sich ausgedacht haben und die Sie dann thematisiert haben, natürlich auch entsprechend mit dem Gebäude, weil es ist ja nicht nur einfach eine Attraktion, es ist eine gesamte Storyline, die dort eigentlich entstanden ist.
Die Geschichte jetzt so kurz zu erzählen, ist ein bisschen schwierig, aber wir haben wirklich uns viele Geschichten ausgedacht und viele Geschichten verworfen. Zum Schluss haben wir uns aber geeinigt, dass wir die Geschichte einfach kurz und knackig halten wollten. Und wir erzählen die Geschichte der Gebrüder Eulenstein und allein der Ansatz, über zwei Brüder zu erzählen und die als Hauptprotagonisten darzustellen, fand ich halt, dass es sehr naheliegend ist, weil wir haben hier im Park natürlich noch Roland und Jürgen Mack, wir haben den Thomas und Michael Mack, die halt auch Brüder sind. Deswegen fand ich das einen ganz schönen Vergleich, quasi auch die Gebrüder Eulenstein, die auch unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine liebt die Natur, der andere ist der Mechaniker. Und dass wir die sozusagen als die Erfinder von unserer Flugmaschine machen, fand ich wirklich sehr naheliegend.
Man muss sich das so vorstellen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie gleich. Die gute Nachricht ist, Sie müssen nicht anstehen, also Sie können gleich fahren. Die schlechte Nachricht ist, dadurch erleben Sie diesen Wartebereich eigentlich in seiner vollen Pracht, weil Sie da einfach durchlaufen werden. Wir haben diesen Wartebereich, glaube ich, oder Mack Solutions hat diesen Wartebereich in fantastischer Art und Weise thematisiert mit vielen kleinen Dekorationsideen. Wo man sich oft fragt, wenn man diesen kreativen Ansatz auch verfolgt, wie viele lange Nächte, wie viele Flaschen Rotwein braucht man es, um auf diese Ideen zu kommen?
Viele lange Nächte, wahrscheinlich für andere noch viele lange mehr Rotwein. Wir sind ein großes Team bei Mack Solutions, auch zusammen mit unserer Bauabteilung. Das Baugrundstück war sehr schwer, also wir hatten nicht wahnsinnig viel Platz, wirklich eine Geschichte zu erzählen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen eine knackige, eine relativ wirklich prägnante Geschichte erzählen. Und da im Prinzip so ein bisschen halt war das wie so ein großes Puzzleteil. Also ganz am Anfang noch, bevor die Geschichte feststand, haben wir im Prinzip so viel Platz wie möglich. Also es gab eine Baugrenze nach oben, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen die volle Höhe haben. Wir wussten noch gar nicht, was dort ins Gebäude reingeht. Und dann so wie so ein Puzzleteil Stück für Stück im Prinzip, als dann klar war, wir wollen die Geschichte der Brüder Eulenstein erzählen, haben wir überlegt, wie transportieren wir die und haben halt dort, wie Sie schon sagten, durch diese 11 verschiedenen Anstellbereiche, also ein Environmental Storytelling. Ne? Also man läuft halt durch und kriegt halt durch ganz viele Details und durch den Soundtrack und durch Bilder und so einfach die Geschichte vermittelt, ohne dass man jetzt langweilig zum Beispiel sich irgendwas durchlesen muss oder sich was anhören muss. Also der Gast im Prinzip so beim Vorbeigehen erfährt er die Geschichte der Brüder.
Die Gebrüder Eulenstein sind ja in einen großen Themenkomplex eingebunden, den Adventure Club of Europe. Herr Mack, wie kam es zu dieser Idee, einen eigenen Club zu gründen?
Ja gut, wir haben lange Abende verbracht, neben dem operativen Parkgeschäft und da auch Herr Ihle kurz zu erwähnen, dass wir einfach versucht haben, okay, die Digitalisierung schreitet voran. Wir brauchen auch in der digitalen Welt Geschichten. Achterbahnen sind das eine, also eine ganz klassische Erweiterung des Erlebnisses des Parks, was ja auch schon die Hotels waren, dass man eben gesagt hat, man fährt die Achterbahn, bleibt die Nacht hier in Rust und erweitert somit das Erlebnis Europapark. Und ich glaube, dass jeder, der es weiß, ist die Digitalisierung auch ein heutiges Phänomen, dass viele sich eben nur noch mit ihrem Handy beschäftigen oder mit anderen Dingen. Und insofern haben wir gesagt, es braucht auch dort ein Stück Europapark zu mit nach Hause nehmen. Wir haben Apps, Games schon gemacht, aber wir sagen einfach von der erzählerischen Form wollten wir dem Kunden nochmal einen Mehrwert geben. So kam der Adventure Club of Europe, denn auch dieses Vorhaben war in den Anfängen sicherlich ein großes Abenteuer. Und es passte sehr schön zu unserer Familiengeschichte auch, weil, wie gesagt, wir in der achten Generation sind und haben dann gesagt, es muss was Ehrbares, ein alter Club her, der eben diese Abenteurer Europas vereint. Und so kamen wir auf diesen Club. Am Anfang hatten wir noch von 7 Weisen gesprochen, um so ein bisschen in die Dan Brown-Richtung eher so ein bisschen mystisch zu werden. Die 7 Weisen, wurde mir dann erzählt, sind zu schwierig zu erzählen, weil 7 Personen einzuführen etc. pp. Und insofern haben wir uns auf die Eulenstein-Brüder konzentriert, eben nur 2. Ich dachte immer, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Brüdern, also Roland und Jürgen oder Thomas und mir. Aber jetzt höre ich, dass es doch so ist. Aber wie gesagt, es war nicht gewollt, dass wir uns dort irgendwie glorifizieren wollen durch andere Menschen, sondern es war vielmehr eine Erzählform, die wir auch mit dem Adventure Club of Europe, aber auch mit den Brüdern Eulenstein erzählen wollen.
Ja, der Adventure Club of Europe wird eine zweite Geschichtsebene eigentlich bei uns darstellen, der einzelne Attraktionen miteinander verbindet. Wir haben hier und da schon Forscher in den Attraktionen und haben uns gedacht, vielleicht ist es natürlich eine schöne Verknüpfung, um diese auch neben dem natürlich großen Thema Europa miteinander zu verbinden. Auch in Zukunft ist die eine oder andere Attraktion, glaube ich, mit dem Adventure Club of Europe unter Leitung von Mack Solutions und auch Jörg Ihle geplant. Es liegt aber auch das Geschichtenerzählen in der DNA, glaube ich, der Unternehmerfamilie Mack mit der Tradition von Herrn Damrau, oder?
Ja, ich glaube schon. Unser Vater hat immer schön im Interview gesagt, er hat mir die Augen geöffnet für eine kreative Seite, die ich so in mir nicht kannte. Und ich glaube schon, dass das dem Park sehr gut getan hat, den Filmarchitekten Ulrich Damrau an unserer Seite zu haben, der ja auch ganz unverhofft in das kleine Dörfchen Rust kam, damals von der Firma Märklin noch, in sehr hohem Alter. Und ich glaube schon, dass er auch Thomas und mir so ein bisschen was mitgegeben hat von der kreativen Seite, indem er abends oftmals mit uns durch den Park spazieren ging. Seine liebende Frau, Tante Gisela, die Lehrerin war, bei der wir als die Hausaufgaben gemacht haben. Wir glauben ja immer noch, dass es an Bofrost lag, weil da gab es immer so gute Desserts. Mein Bruder und ich da immer dann hingeeilt sind. Wir haben natürlich gesagt, wir haben die Hausaufgaben gemacht.
Da gab es auch kein Emmolite, muss man sagen.
Richtig, gab es auch kein Emmolite, da gab es nur Bofrost, tiefgefroren. Aber nein, es sind tolle, tolle Erinnerungen an die Kindheit und auch dieser Ansatz und diese Mischung zwischen Maschinenbau und dem Geschichtenerzählen ist, glaube ich, wirklich das mit dem europäischen Konzept, was uns zu dem werden hat lassen, was wir heute sind. Und heute erzählen wir Geschichten in einer anderen Form. Wir verlassen nicht ganz den Park. Jeder, der nachher das Voletarium sieht, ist, glaube ich, schon auch begeistert davon, dass wir die Tradition gewahrt haben, dass es sich wunderbar einfügt in die deutsche Straße, die einst von Franz, Roland und Ulrich und auch Jürgen ins Leben gerufen worden ist. Und ich bin stolz darauf, die Historie respektieren zu dürfen, zu können und sie vielleicht auch ein Stück weit weiterzubringen. Und deshalb war es dieser Ansatz, auch in der heutigen Zeit Geschichten in der digitalen Welt zu erzählen. Ich glaube, das ist uns in diesem Projekt sehr gut gelungen.
Die schönste Thematisierung wäre nichts ohne das entsprechende Fahrgeschäft. Und wir haben in diesem Fall mit der taiwanesischen Firma Brogan zusammengearbeitet. Von unserer Seite aus hat das Projekt betreut der Projektingenieur von Mack Solutions, Patrick Marx, den ich jetzt dann gerne auch zu mir auf die Bühne bitten würde. Herr Marx. Herr Marx, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht schildern, was macht dieses Fahrgeschäft so einzigartig? Was ist das Besondere daran, was wir gleich erleben werden?
Ja, also es ist ja ein Flying Theater, das ist relativ schwer zu erklären, falls man sowas noch nie gesehen hat. Ein Flying Theater böse Zungen behaupten, es ist ein Flugsimulator. Ich sage, es ist sehr viel mehr. Es ist eine Gondel, die in eine Leinwand hineingeschoben wird und synchron zum Film eine Bewegung abspielt. Also man hat wirklich durch diese Bewegung, durch den Film, durch diese Immersion, die man, was man ja auch so nennt, hat man eigentlich wirklich das Gefühl, man fliegt. Und da gibt es verschiedene Hersteller auf der ganzen Welt. Ich meine 4 oder 5 Hersteller, wir haben auch alle angeschaut. Aber die Firma Brokent hat ein System, das viel flexibler ist als die anderen Hersteller, viel wendiger, viel kraftvoller. Und deshalb haben wir uns auch für die Firma Brokent entschieden.
Sie haben das Fahrgeschäft, aber bevor es hier nochmal an den Start gehen konnte, ich nenne es jetzt mal im Neudeutsch, noch ein bisschen gepimpt. Das heißt, es wurde so ein bisschen auf Europapark-Level noch modifiziert.
Genau, also wir haben Sachen geändert, vor allem an der Gondel. Wir haben versucht, die Sitzsituation zu verbessern, damit die Leute schneller und einfacher ein- und aussteigen können. Wir haben natürlich die Gondel auch sehr nach unseren Maßstäben, auch zusammen mit natürlich unseren Designern, angepasst, dass sie auch wie eine alte Gondel aussieht und nicht wie eine moderne Gondel. Sonst, wenn man Flying Theater in der Welt sieht, zum Beispiel beim großen Erfinder in Amerika, die ist sehr modern gehalten. Und wir wollten natürlich auch passend zum Gebäude eine alte Gondel haben, die halt aus der Zeit der Eulensteins entstanden ist, und haben die dementsprechend auch angepasst. Also von Technik sieht man nicht mehr viel. Es sieht jetzt wirklich wie eine alte Gondel aus, obwohl es eigentlich Hightech ist.
Sie sprechen immer von Gondel, aber Sie meinen eigentlich den Volatus 2, den Flugapparat.
Natürlich meine ich den Volatus 2.
Gut, da bin ich beruhigt. Neben der Attraktion gibt es aber auch ein Novum bei der Warteschlange. Da hat Max Solutions mit Herrn Lange und Ihnen zusammengearbeitet. Vielleicht kann einer von Ihnen, Herr Lange, kurz dazu was sagen. Was hat es mit den Zeittickets auf sich?
Mit dem Zeittickets erhoffen wir uns, dass im Prinzip wir, wenn wir morgens viel Ansturm haben, die Leute sich eine Zeitkarte holen können, wie ein kleines Flugticket, und einfach am Nachmittag wiederkommen. Da werden Timeslots verteilt, und dann im Prinzip gibt es einen extra Anstellbereich, wo man dann direkt zum Fahrgeschäft vorlaufen kann und man direkt fahren kann, ohne lange warten zu müssen.
Herr Marx, Sie als Maschinenbauingenieur, müssen Sie nicht eigentlich in Waldkirch arbeiten, bei Mackwitz? Oder wieso sind Sie im Europapark gelandet?
Es hat eigentlich einen persönlichen Grund. Es liegt mir mehr nah am Kunde zu sein. Also Waldkirch ist auch sehr nah am Kunde, aber bei Waldkirch ist der Kunde der Park. Und ich möchte nah am Endkunde sein. Also für mich ist es sehr emotional, wenn man, wir hatten ja schon ein paar Testfahrten mit zufällig ausgewählten Besuchern, um ein bisschen die Operations zu testen, die Abläufe zu testen. Es ist für mich sehr emotional, wenn man am Ausgang steht, die Tür geht auf und die Leute lachen und klatschen. Das ist schon ein tolles Gefühl. Und das hat man halt, wenn man in Waldkirch bei Mack Rides ist, bekommt man das nicht so mit. Also es ist eine andere Ebene.
Wir hoffen, Sie klatschen auch gleich. Es war wirklich, in den letzten Tagen gab es ja den einen oder anderen Test. Das ist immer eine Herausforderung, die, glaube ich, für Journalisten oder für Externe nicht immer so ersichtlich ist. Das lief dann abends ab mit Mitarbeitern oder mit Einwohnergemeinde Rust. Und da versuchen wir dann unser Operations-Personal so zu trimmen, dass es wirklich schnell geht, dass die Warteschlange dann auch am Ende geht. Und das ist dann so, dass Teile der Familie Mack mit abfertigen, um zu zeigen, wie es noch schneller geht. Und der eine oder andere sitzt drin und sagt, noch 10 Sekunden, ihr müsst fertig sein. Das steigert natürlich so ein bisschen die Nervosität, aber am Ende ist es jede Sekunde natürlich gewonnen, dass wir dann mehr Leute befördern können. Wir sind jetzt hier international ganz gut aufgestellt eigentlich. Also wir haben natürlich Vertreter aus Baden, wir haben 2 Zugereiste, also Norddeutschland und, glaube ich, Berliner Raum gelten ja auch nicht mehr ganz eigentlich hier zur Region. Herr Marx, ich auch nicht, aber ich zähle nicht. Herr Marx als Schweizer ist da, vertritt natürlich auch eins der großen Besucherländer von hier. Was fehlt? Richtig, ein Franzose. Und insofern freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt bei uns begrüßen Aldrich Müller, den Projektverantwortlichen für alles Audiovisuelle. Herr Müller steht nicht so gerne vor den Lichtern, sondern eher hinter den Lichtern und kontrolliert es. Insofern freuen wir uns ganz besonders, dass er jetzt heute bei uns ist. Bonjour, Monsieur. Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Müller, Sie haben ein Kino konzipiert oder 2 mit einer Technik, zusammen mit Herstellern, mit Externen, das seinesgleichen sucht. Gibt es irgendwo in diesem Kino Dinge, auf die Sie besonders stolz sind? Was erfreut Sie am meisten?
Bonjour et bienvenue à tous. Alors, bien sûr, ce qui est vraiment exceptionnel pour moi au Voletarium, ce sont les chiffres. Nous n'avons jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, créé une attraction avec un tel coût pour le multimédia. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de créer une immersion totale grâce à la vidéo, mais aussi grâce au son. Nous avons par cinéma plus de 30 000 watts de puissance musicale. En tout, les deux cinémas, et la file d'attente représentent plus de 80 000 watts de puissance musicale. quand les projections vidéo, l'écran fait bien sûr plus de 424 mètres carrés de superficie, vous l'avez déjà entendu. L'écran fait à peu près 22 mètres de large sur 15,50 mètres de haut, sur une profondeur de 8 mètres. L'écran est un écran sphérique qui est réalisé grâce à la projection de trois projecteurs vidéo 4K qui nous donnent une résolution totale de plus de 26 millions de pixels. Voilà, merci.
Ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich sage einfach, er fand super.
Ja, es tut mir leid, ich bin es nicht gewöhnt. Und, ja.
Super, kein Problem, nein. War super. Und etwas, was man sich vorstellen muss, pro Kino sind zum Beispiel drei Projektoren verbaut. Das heißt, wir haben drei Projektoren, die ein Bild machen, die natürlich irgendwo aneinander koordiniert werden müssen. Nur mal als Größenordnung, ich glaube, ein Beamer alleine kostet 125.000 Euro, ist das richtig?
Ein Beamer alleine kostet ja 125.000 Euro, also nicht nur den Beamer kostet teuer, aber auch die Linse, die vorne drauf kommt. Wir haben eine spezielle Fisheye-Optik drauf, die alleine schon 15.000 Euro kostet.
Ja, nur mal so als Größenordnung, das ist jetzt nicht der Beamer, den man zu Hause stehen hat, aber natürlich... Ja, und es sind drei verbaut, aber natürlich um die Bilder, die Herr Tappe mit dem Herrn Mack dann aufgenommen hat, müssen wir natürlich auch entsprechend auf die Leinwand bringen. Herr Mack, wenn wir jetzt hier schauen, es ist ein sehr junges eigentlich, ein überschaubares Team. Das können ja eigentlich nicht alle sein, die dieses Projekt gestemmt haben.
Nein, es sind sicherlich nicht alle. Unsere Bauabteilung fehlt jetzt hier noch am Tisch, vertreten mit Herrn Hensel und Herrn Schätzle. Die sind aber jetzt draußen und tun den letzten Bagger noch auf die Seite stellen. Nein, stellvertretend für viele, viele Mitarbeiter, die Tag und Nacht auf dieser Baustelle gearbeitet haben. Wir dürfen dieses Projekt nach draußen repräsentieren, was uns freut. Es ist aber in der Tat so, dass es ein recht kleines Projekt war in der Entscheidung, was auch uns als Familie auszeichnet, dass wir untereinander recht schnell Entscheidungen treffen können, indem wir uns zusammensetzen und auch abwägen. Und ich glaube, auch hier in dieser Größe war es sehr, sehr viele Tage, auch die Nächte, wo wir zusammensaßen, genau in dieser Vierer-, Fünfer- oder vielleicht Sechser-Runde, wo dann operativ Dinge diskutiert haben, auch kontrovers diskutiert haben. Es gibt da die ein oder andere lustige Geschichte zu erzählen, die können wir nachher im Nachgang nochmal erzählen, was alles uns in diesem Projekt so passiert ist oder auch nicht passiert ist. Wie gesagt, alle der Herrschaften waren, wie gesagt, bis heute Nacht spät noch anwesend, dass es eben auch so klappt. An dieser Stelle natürlich auch in der Familie die Unterstützung, A, dieses Projekt umsetzen zu dürfen, aber auch die Mitarbeit, auch im Besonderen von der Schwester Ann-Kathrin, die ja auch bei diesem Herrn, er ist hier ihr Chef im Design und in der Mack Solutions mitarbeitet, als Architektin auch mit das Design jetzt im Projekt Voletarium nur noch das Ende mitbekommen hat, aber schon ganz wild am Wasserpark zugange ist, um dort alles umzusetzen. Und natürlich auch der Bruder Thomas, der mit Walders Wurstbude, aber natürlich auch immer wieder mit einem Ohr über die Musik gehört hat oder Testfahrer oder auch diese Runden eben dazu kam, um letztendlich das beste Produkt auf den Markt zu bringen, dass wir zumindest der Meinung sind, was es durchaus geworden ist.
Ich bin ja nicht so ganz neutral natürlich als Mitarbeiter hier und insofern stelle ich so ein bisschen die Fragen, die für uns klar sind. Wir möchten Ihnen jetzt aber die Gelegenheit bieten, auch hier nochmal eine offene Fragerunde zu haben, falls Sie Fragen an die Runde haben. Ich möchte dazu aber auch erwähnen, dass im Anschluss nach der Fahrt wir einen Ausklang im Innenhof auf dem neuen Marktplatz haben. Dort werden diese Herrschaften auch nochmal für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir auch einen Vertreter von Eurowings haben. Falls Sie also auch da Fragen zu dieser wundervollen Partnerschaft mit dieser tollen Airline haben, können Sie die auch entsprechend stellen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir machen heute mal einen Test mit dem neuen Mikro. Das wird geworfen. Insofern, ich bin gespannt, nervös. Wir haben es nicht getestet. Gibt es Fragen? Bitte nicht ganz hinten.
Also, wir haben jetzt so viele tolle Sachen gehört. Jetzt ist einfach die Frage, wenn heute der Tag ist, wo eine super Attraktion im Europapark eröffnet wird, was haben Sie denn dann überhaupt noch in der Tasche? Wann kann denn irgendwas nochmal kommen, dass diese Attraktion toppen kann? Gibt es denn da schon Überlegungen? Ich weiß natürlich, dass es A, den Wasserpark gibt, auch ein Riesenprojekt. Aber kann es da überhaupt noch eine Steigerung geben?
Ich glaube nicht, dass in Superlativen, also ich glaube, der Europapark war nie ein Park, der in Superlativen gedacht hat. Ich glaube, wir versuchen Attraktionen für die ganze Generation zu bauen und wer weiß, dass wir oftmals Mittel investieren, um Dinge zu bauen, die vielleicht nicht jeder Freizeitpark machen würde, weil es eben eher eine Wohlfühlatmosphäre zur Wohlfühlatmosphäre beiträgt und nicht unbedingt zum Ertrag des Unternehmens. Zwei Beispiele. Wenn man an das Colosseo denkt, erinnere ich mich noch gut an einen Spaziergang mit dem Vater durchs Hotel, wo wir uns, glaube ich, eine Stunde darüber unterhalten haben, ob wir hinter dem Bett ein gezeichnetes Bild nehmen oder ein gedrucktes Bild. Und dann zur Erkenntnis kamen, dass es weitaus teurer, gezeichnetere Bild das richtige Bild ist, um dort verwendet zu werden, weil der Kunde es doch subtil irgendwie spürt. Das bringt keinen Euro mehr, aber es macht, glaube ich, diesen Flair dieses Europaparks aus. Wenn man an die Arena Football denkt, ich glaube, wenige Parks gäbe es, die einen Bugman Fuller Palast noch dort stehen lassen würden und dort massiv Geld investieren, um dort ein Boxauto oder Ähnliches reinzubauen. Oder eine Sportsbar, wo man einfach nur, in Anführungszeichen, Fußball gucken kann. Man muss nicht mal was kaufen, man kann das wirklich nur da sitzen und Fußball gucken. Nein, aber ich glaube, es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Jetzt hier sind wir stolz darauf, ein größtes Flying Theater Europas gebaut zu haben. Man braucht natürlich auch eine Headline für die Medien, aber was viel wichtiger ist an diesem Projekt, es kommt von Herzen und es gibt den schönen Spruch, es ist mit Liebe gemacht. Und wir fühlen uns als Erweiterung unseres Wohnzimmers. Es ist nicht so, dass wir ein fixes Budget haben, wo wir dann sagen, da hören wir auf, wenn das Budget einfach erschöpft ist, sondern es gibt immer wieder noch, diese Ecke muss noch schön gemacht werden, wir müssen andere Wege finden, wenn das Budget überschritten ist, ist es schön zu machen, aber ich glaube schon, wir haben Attraktionen für die ganze Familie. Ein Irland ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, bringt auch nicht diese, sage ich mal, 200.000, 300.000, 400.000 mehr Besucher durch ein Kinderland, was übrigens davor ja auch schon sehr gut war, aber wenn man heute durch Irland läuft, spürt man einfach diesen Europapark-Charakter, dass man sagt, hier fühle ich mich zu Hause, hier möchte ich sein. Und ich glaube auch, das wird im Wasserpark hoffentlich weitergelebt werden, dass es wirklich diese Wohlfühlatmosphäre ist, dass man reinkommt und sagt, das ist mein Europapark. Und da geht es nicht in höher, schneller, weiter. Sonst wären wir irgendwo ein Six Flags Park, mit allem Respekt zu dieser Gruppe, aber die irgendwann nur noch Teenagers im Park hat und nicht die umsatzstärkste Gruppe hat, die nur Achterbahn fahren und auch relativ schnell abwenden einem Produkt, wenn eben die nächste Achterbahn nicht noch 5 Meter höher ist. Insofern ist es das Gesamterlebnis, was wir nach vorne bringen wollen. Und es beginnt eben bei einer Attraktion, endet in einer Hotelübernachtung, einem guten Abendessen, hoffentlich auch bei einem Kinofilm oder dem ein oder anderen Spiel, App, Game oder bei Professor Nikolaev, der mittlerweile schon seinen eigenen Fanclub hat. Und es sind einfach Erlebnisse, die wir ein Stück weit die Menschen begeistern wollen. Und egal, was es letztendlich ist, ob es eine Wasserrutsche ist, ein fliegendes Theater ist, ob es eine Achterbahn ist, ob, wie schon erwähnt, ein tolles Essen ist. Ich glaube, die Gesamtheit ist uns wichtig. Und da reiben wir uns auch alle in der Familie tagtäglich auf, dass das eben so bleibt.
Herr Lange, vielleicht auch von Ihrer Seite dazu?
Genau, aber nichtsdestotrotz
trotzdem
muss ich absolut zustimmen. Wir planen aber natürlich wirklich schon auch an tollen Attraktionen für 2018 und 2019 neben dem Wasserpark und neben dem tollen Hotel, was wir in 2 Jahren eröffnen würden. Also und da ist es dann vielleicht nicht das Größte oder Schnellste, sondern genauso wie Herr Mark gerade gesagt hat, einfach Sachen, die sich ganz toll in den Park einfügen und wo wir auch einfach neue Wege mit dem Storytelling nehmen. Also es muss nicht immer das Neueste und Hightech sein, sondern einfach halt das Angebot attraktiver machen. Der Park ist auch 43 Jahre alt, also hier und da einfach so versuchen wir auch Sachen wirklich abzugraden und einfach immer wieder ein neues Angebot zu schaffen. Und da planen wir jetzt wirklich schon quasi mit voller Kapazität in unserer Abteilung halt wirklich an den neuen Attraktionen und sind da genauso freudig, wie wir freudig waren, quasi das Voluntarium zu planen, was da wirklich die nächsten Jahre auf uns zukommt.
Es gibt, glaube ich, Sie haben ja auch nach Veranstaltungen gefragt, natürlich im Herbst wird es Traumatica geben, die neue Version der Horror Nights, auch das ist ein riesiges Projekt, was derzeit rege geplant wird, also auch da passiert natürlich einiges in der nahen Zukunft. My apologies also to the English-speaking guests. This was a lot in German. If you have questions in English, you're more than welcome to do so. We also can respond in English. Également à nos amis français, désolé que c'était tout en allemand, mais si vous avez des questions en français, c'est aucun souci. Donc, gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht wird das Mikro einfach weitergeworfen, von hinten kommt.
Ja, also Ihr erster Film heißt Flying Over Europe. Das Ganze ist integriert in das Konzept des Voluntariums. Eigentlich sollte ja zuerst das Voletarium Flying Over Europe heißen, aber Sie haben das bewusst so gemacht, um künftig eventuell weitere Filme zu integrieren. Können Sie uns da etwas schon verraten?
Ja, ich wollte, vielleicht kann Herr Marx gleich noch ein bisschen auf die technischen Gegebenheiten des Systems eingehen. Ich weiß nicht, ob wir Herr Tappe noch mal so schnell einen Helikopter kriegen. Zum einen ist die Kapazität, wir haben eine theoretische Kapazität von 3,5 Millionen Menschen, die in dieses System in den beiden Kinos befördert werden können, mit einer theoretischen Kapazität von 1400 die Stunde in beiden Kinos. Das heißt, wenn man jetzt mal ein bisschen die Besucherzahlen neben die theoretische Kapazität legt, weiß man, dass es sicherlich 2 Jahre dauert, um jedem das Erlebnis, den Flug über Europa, also des Voletariums, ermöglichen zu können. Dann gibt es ja noch so die ein oder andere Fans und Jahreskartenbesitzer, die auch gerne mal mehr als zweimal oder dreimal fahren. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit Sicherheit 2 bis 3 Jahren diesen Film spielen. So sind die Planungen heute. Wir hätten aber auch nicht gedacht, dass wir das Zeitkarussell so schnell nach dem ersten Mal. Also wir gucken, aber auf jeden Fall werden wir es schon eine längere Zeit spielen. Das System hat aber eben noch Vorzüge, dass es eben auch andere Filme abspielen kann. Vielleicht wollen Sie über die Neigungsgrade noch ein bisschen reden.
Ja, also das System ist wahnsinnig flexibel. Wir können zum Beispiel mehrere Filme auf das System laden. Wir können innerhalb von Sekunden die Filme wechseln. Wir können einen Zufallsmodus einbauen, dass man nicht weiß, welcher Film zuerst kommt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten für die Zukunft. Wir können auch viel actionlastigere Filme auch zeigen, vielleicht auch mal als Special für Abendveranstaltungen. Also es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten. Das System an sich ist wahnsinnig flexibel. Wir können da einen Actionfilm mit den Top-Hollywood-Stars, die da durch die Luft fliegen, können wir wunderbar nachahmen. Ob das dann für jeden so erträglich ist, das ist dann natürlich die andere Sache. Dann ist dann die Familienfreundlichkeit nicht mehr so gegeben, aber das muss man je nachdem dem Zielpublikum einfach anpassen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass hier tatsächlich die Optionen offen sind und ich glaube, in diesem Filmduo hier haben sich auch 2 Partner gefunden, die sich ja gerne auch nochmal weitere Filme machen, aber da sind wir jetzt noch nicht so weit, als dass wir das sagen könnten, wann das genau der Fall wäre. Gibt es weitere Fragen?
Ich habe 2 Fragen. Erstens, 17 europäische Bereiche werden angefahren, werden mit dem Film gezeigt. Wie lange dauert die Flugreise? Und zweitens, Voletarium mit diesen tollen Möglichkeiten, wird das auch außerhalb der Saison genutzt oder angeboten? Dient das eventuell auch dazu, die Saison im Europapark zu vergrößern?
Ja, ist es ist es richtig oder ohne Frage, ist es so, dass diese Attraktion auch ein bisschen auf die Saisonalität gebaut wurde, dass wir eben in einer Halle oder in einem Gebäude sind. Das heißt, es ist eine tolle Attraktion auch für den Winter und auch für den Herbst, dass wir eben wetterunabhängig sind in dieser Attraktion. Ob die Saisonalität verlängert, Leute müssen am besten meinen Vater fragen. Also wie gesagt, wir sind ja Verfechter dafür, dass wenn dann überhaupt höchstens die Deutsche Straße geöffnet bleibt, weil wir hier auch viele Abendveranstaltungen haben mit der Dinner Show, mit den Night Beat Angels, mit anderen Formaten, Firmenveranstaltungen. Wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, momentan ist es einfach der Saisonalität auch geschuldet, dass wir diese Attraktion eben ganzjährig auch bedienen können.
Danke.
Holger, willst du noch was zum, Herr Tappe, zum Film sagen?
Zur Länge des Gesamtfilms, ja. Das habe ich vorhin weggelassen, weil das war nämlich das dritte Komplex. Ich hätte auch bei Herausforderungen von ganz anderen spektakulären Sachen erzählen können, aber eine Einstellung hat halt, wenn man gerecht sein will, zwischen 14 und 19 Sekunden. Und wenn man mit einem Helikopter um die 250 Stundenkilometer fliegen kann oder mit einer Drohne maximal 70, dann weiß man, dass man in der Zeit zwischen 600 und 800 Meter Strecke zurücklegt. Und das ist auch genau das, wo wir versucht haben, jeder Location, die wunderbare Orte in Europa sind, gerecht zu werden. Und das vielleicht auch noch zum Film. Also Europa gibt deutlich mehr her, was man im Europa-Park schon sehen kann. Und man darf, glaube ich, gespannt sein, was da kommt. Aber ich würde auch sagen, der Film und die Attraktion ist hoffentlich groß genug, dass sie erstmal ziemlich viele Millionen Menschen, so wie sie ist, glücklich macht.
Herr Passler,
ja, ganz kurz noch. Holger Töppe, aus wie vielen Stunden Filmmaterial wurden dann 4,5 Minuten Flug?
Das ist gar nicht so viel, weil jetzt muss man auch ein bisschen ausholen. Wir haben ja den Film vorher mit Google Earth geplant. Das heißt, wir haben einen digitalen Helikopter die Eigenschaften gegeben, die ein richtiger hat. haben die Landschaften digital erfasst, um eben auch das Licht zu simulieren und um genau zu gucken und mit dem Piloten reden zu können, wie er da lang fliegen muss. Und das heißt, vor Ort haben wir eigentlich immer wieder dieselbe Strecke geflogen.
Wie bitte? Venedig die dritte oder so in der Art dann, ne?
Ich glaube, bei Venedig war es tatsächlich die siebte, aber die siebte war auch für den Herrn, der uns bei der Drehgenehmigung unterstützt hat.
Der Herr Tappe und insbesondere der Pilot hat sich mit jedem Flug ein bisschen mehr getraut. Und das war uns nicht immer so ganz recht, weil wir daneben standen und uns dachten, um Gottes Willen, was machen die da gerade? So ein bisschen wie, glaube ich, bei Alpinisten der weiße Rausch, man traut sich immer mehr. Aber es ist alles gut ausgegangen und darüber freuen wir uns sehr.
Mir ging es drinnen nicht besser. Und es waren auch solche Aussagen wie, also... wenn ich meinem Chef erzähle, was ich hier fliegen darf, dann zahlt er mir kein Gehalt mehr.
Gut. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, würde ich mich bei der Expertenrunde für den Augenblick verabschieden und bedanken. Ah, doch, es gibt noch eine.
Eine Frage hätte ich noch zum Thema nochmal Herausforderungen. Sie haben ja schon einiges davon erzählt. Gerade haben Sie auch erzählt, die letzten Bagger werden weggeschoben. Gab es denn in der ganzen Zeit, sowohl was das Volontarium angeht oder auch die Filmarbeiten, auch mal Phasen oder Dinge, wo Sie sagten, ey, das schaffen wir nie? Bis zum Eröffnungsteam?
Da gab es einiges von.
Den letzten gestern Abend?
Ja, ich glaube, von der Anlage selbst gab es schon auch Momente, wo wir dann gemerkt haben, wir müssen oben das Dach zumachen wegen Witterungsgründen und müssen dann wirklich einen Kran mit einem Kran ins Gebäude heben. Da dachte ich nur, das geht auf jeden Fall schief, wenn man gesehen hat, wie eng es da drin dann war, dass diese Leinwand der Stahl aufgebaut wurde. Also das war jetzt von dem, sag ich mal, mechanischen her, ich glaube, kann jeder so ein Stück weit so seine eigene Geschichte erzählen. Er hatte ein ganz nettes Erlebnis, wusste gar nicht, dass er so ein Südtirol-Fan war, wo er dann irgendwie 4 Tage verbracht hat. Also ich glaube, jeder hatte so ein bisschen seinen Moment, wo er gedacht hat, es geht nicht weiter.
Man muss es...
Bitte?
Ja. Also ich... Ich könnte jetzt fragen, wie viel Zeit da ist. Es gab so, also ein ganz toller Moment war auch hier im Park. Eine wirklich unglaubliche Leistung, die Fluggenehmigung um Straßburg zu bekommen. Ich weiß nicht, da mussten 17 Behörden an einen Tisch. Jakob Wahl hat es vorhin erzählt, 15 Monate. Es gab am Anfang eine ganz einfache Zusage von einem offiziellen Zuständigen und es wurde dann auch sofort geplant und die Auflage war eben, dass keine Straßenbahn, kein Boot, nichts darf mehr da sein. Wir brauchen einen Helikopter mit 2 Turbinen, es könnte ja einer ausfallen. Wir brauchen einen Notlandeplatz, wir brauchen 2 Hubschrauberpiloten. Alles war da und dann kam ein Mann auf einem Fahrrad angeradelt, stellte sich vor den Helikopter und sagte, ich glaube, es sieht ganz gut aus, wir werden die Fluggenehmigung bekommen. Und ich habe nur gedacht, kannst du dich mal umdrehen, was da steht? Was kostet? Also das sind dann so Momente, wo man dann denkt so, und vor allen Dingen, wenn man gesagt hat, diese Location brauchen wir, die Location danach, die Location davor, alles steht fest, sie brauchen es für den Film, sie brauchen es für den Übergang und der sagt, ich bin da ganz zuversichtlich und es sollte gerade losgehen. Das war der Moment, wo wir danach dann aber immerhin das über den Europapark die Einstellung gedreht haben und von daher war es nicht ganz umsonst.
Ja, Herausforderungen gab es, glaube ich, viele.
Herausforderungen gab es viele, also gerade auch sozusagen im Design und im Bau, wenn man sich vorhin die Luftbilder angeguckt hat, dass im September irgendwie wir anfingen erst vertikal zu gehen und einfach das Baufenster wahnsinnig eng war und sicherlich halt irgendwie so, alle hätten wir gern ein paar Wochen oder Monate mehr bekommen, um es fertigzustellen, aber das ist halt, glaube ich, auch, wie gesagt, dann alle packen mit an und alle arbeiten lange und da ist sehr viel Herzblut drin und ich glaube, so kann man einfach dann auch die ganzen Herausforderungen zusammenstemmen im Team einfach.
Man muss sich das so vorstellen, es gibt viele Informationen, die gar nicht so bekannt sind. Also alleine für diesen Bauplatz, um den zu schaffen, musste der EP-Express umgelegt werden. Das ist eine Maßnahme, die ist so einfach mal nebenher passiert, aber auch da war eine hohe 6-stellige Summe erforderlich, um diesen Parkplatz freizumachen für dieses Gebäude. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig Geschichten, wir könnten hier Stunden sitzen, würden es aber dann jetzt an dieser Stelle soweit beenden, die Fragerunde. Wie gesagt, die Experten stehen nachher nach der Fahrt am Ausklang zur Verfügung. Dort können Sie nochmal mit allen möglichen Fragen löchern. Insofern bedanke ich mich jetzt für den Augenblick bei Ihnen und würde sagen... Ja,
An dieser Stelle, glaube ich, nochmal ganz, ganz herzliches und großes. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen, weil, wie gesagt, wir stehen draußen nochmal für Fragen zur Verfügung. Aber an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass das Vertrauen auch von der Seite der Familie uns Jungen, Wilden, in Anführungszeichen, manche mehr, manche weniger, gegeben wurde. Wir waren wirklich, es war ein Herzensprojekt. Wir waren in der ganzen Welt unterwegs, von Kanada bis Taiwan. Wir sind viele, viele Stunden im Flieger verbracht, 9 Monate Bauzeit, 2 Jahre das Gesamtprojekt von den ersten Gedanken. Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber auch eine wunderbare Zeit, in der wir alle näher rücken mussten, damit wir das Projekt geschafft haben. Aber wie gesagt, mein Dank ganz besonders an die Familie, dass uns das Vertrauen geschenkt wurde, weil es keine Marktanlage ist, weil ich der Einzige sein durfte, der in Taiwan diese Anlage gefahren ist und einfach nur durch einen Telefonanruf mehr oder minder gesagt habe, das ist die Anlage, und dann auch der Onkel und der Vater und der Bruder dieser Empfehlung gefolgt sind. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, und insofern vielen, vielen Dank, dass wir auch dieses Sommerfest feiern dürfen am Freitagabend, wo wir zum ersten Mal keinen Mack auf der Bühne haben, der begrüßt, sondern unseren Präsidenten Herrn Malus, der zu diesem Sommerfest einlädt. Dass wir einen tollen Livestream machen dürfen mit dem Regisseur des Dschungelcamps, Michael Mayer, der die Regie macht. Also 20.15 Uhr unbedingt in den Livestream auf Facebook, aber auch auf der Europapark-Seite reinklicken. Wir brauchen die Klicks.
Damit wir es wieder machen dürfen.
Genau. Also guckt alle rein, bitte, bitte. Und wie gesagt, aber vielen, vielen Dank stellvertretend für uns alle. Wie gesagt, Herr Marx war 2 Wochen im Hause und hat dann gleich einen Vertrag vorgelegt bekommen und gesagt, du machst es jetzt. Und insofern waren schon viele junge Leute, die das noch nie vorher gemacht haben. Und wir sind einfach nur dankbar und stolz, dass wir heute hier sein können und dieses Projekt repräsentieren dürfen. Und es wird einfach ein großartiges Erlebnis, wenn ihr alle gleich fahrt. Vielen Dank.
Die Veranstaltung wäre aber nicht komplett, würden wir nicht eigentlich einen unserer Hauptprotagonisten bei uns haben. Es ist mir eine ganz, ganz besondere Ehre, den charmanten Professor Nikolaev zu mir zu holen. Er ist der bekannte Professor aus der Erdflugtheorie, in der er durch einige waghalsige Experimente bewiesen hat, dass es die Gebrüder Eulenstein waren, die lange vor den Gebrüdern Wright das Fliegen erfunden haben. Wir nennen sie auch nur noch Gebrüder Wrong, weil es nicht stimmt. Es waren die Eulensteins. Und insofern, Herr Nikolaev, ich würde Sie bitten, jetzt zu mir auf die Bühne zu kommen. Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er, Herr Nikolaev. Oh, Vorsicht, 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 bitte.
Nein, bin in Gift losen.
Entschuldigung, ich hätte es sagen sollen. Herr Nikolaev, ich bin nervös, Entschuldigung. Neben so einer Legende zu stehen, Herr Nikolaev, vielleicht können Sie noch ein paar Worte über den Volatus 2 verlegen, über dieses Fluggerät der Eulensteins und, ich habe es gelernt, der Bernoulli-Effekt. Okay.
Ja, ganz genau. Funktioniert?
Ja, ich glaube. Ja.
Sehr gut. Also, meine Damen und Herren, ich wollte eigentlich Ihnen anhand von Bauplänen den Bernoulli-Effekt von Volatus 2 erklären, aber durch ein kleines Ungeschick beim Frühstück sind die Pläne, naja, egal, ich habe etwas viel Besseres für Sie, und zwar ein Modell. Unsere Serie hatte schon viele Fans und darunter einen ganz, ganz großen, obwohl ich würde eher sagen, einen kleinen Fan, der nach den Entwürfen, die er gesehen hat, den Volatus 2 zu Hause nachgebaut hat, natürlich mit Hilfe seiner Papa. Meine Damen und Herren, ich bitte um einen großen Applaus für den Eulenstein-Fan Marlon Lang, bitte. Ja, stell dich so. Wie alt bist du, Marlon?
6.
Schau, ich bin 11-mal älter als du. Aber was haben wir mit dir Gemeinsames?
Ich weiß es nicht.
Du weißt nicht. Ich sage dir, wir haben beide denn wurde das zwei schon gebaut. Übrigens, wie lange hast du an deinem gebaut?
Fünf Stunden,
wow. Ich brauchte viel mehr. Und sag mir, weißt du, warum eigentlich dein Volatus 2 fliegen kann?
Nein,
also ich sage dir, das kommt von dem Bernoulli-Effekt. Hast du mal gehört von Bernoulli?
Nein.
Also ich bringe dir bei, wie du sich diesen Namen einprägen kannst. Also ganz einfach. Du teilst den Namen Bär, so ein Bär, ja, und eine Null. Bär, Nulle. Schreibt man das anders, aber spricht man das genauso. Hast du verstanden?
Ja.
Wunderbar. Und jetzt sag mir, möchtest du jetzt mit dem Volatus 2 fliegen?
Ja.
Sehr schön. Also dürfen wir?
Nein. Wir müssen noch kurz warten, Herr Professor. Ich weiß, Sie können es nicht erwarten, in Ihr Institut auch zu führen. Ah. Ich kann es nachvollziehen. Aber wir haben noch einen kurzen Trailer, den wir gerne zeigen würden. Das Making-of, kurzer Vorgeschmack. Die Attraktion ist ja noch nicht offen, deshalb noch nicht das Komplette, aber so einen kleinen Trailer, der Ihnen, glaube ich, auch verdeutlicht, wie so die Emotionen beim Dreh waren. Film ab.
Wir fliegen hier übers Bell Rock, fliegen hier am Turm vorbei, auf dem alle vier Max stehen werden, also für die Fans. Einfach genau hingucken, dann werdet ihr uns erkennen und fliegen dann über den großen See Richtung Three Piglets. Und kurz vor Three Piglets ziehen wir nach oben und blenden dann aus mit einem großen Feuerwerk über den Park.
Ah, das war aber heiße nochmal. Wo ist der? Der drüber? Ist der oben drüber?
Nicht? Der ist ja gerade so.
Nein, der kommt da.
Nee, der ist hier diesseits der Elektrokabel geblieben.
Der Europapark. Mit mehr als 5 Millionen Besuchern im Jahr, einer Fläche von 95 Hektar und mehr als 4000 Mitarbeitern ist er nicht nur einer der größten, sondern auch der weltweit beste Freizeitpark. Und dabei immer noch ein Familienunternehmen.
Boah!
Wahnsinn, oder?
Also ich bin schon mutig, aber mein lieber Herr Tappe.
Der stirbt 1000 Tote.
Echt?
Ja, weil er Flugangst hat.
2017 präsentiert der Europapark seinen Gästen eine neue Attraktion, ein Flying Theater in nie dagewesener Form, das Voletarium. Erstmals ist bei diesem Projekt die 8. Generation der Unternehmerfamilie in Person von Michael Mack in Verantwortung für Konzeption und Umsetzung dieser neuartigen Attraktion.
Momentan sind wir doch abhängig von den Piloten, was bei einer Achterbahn doch zumindest bei TÜV abgenommen ist und zumindest Bremsblöcke gibt, die genau zumachen in einem Fall eines Falles und hier schon ein bisschen mulmig.
Jetzt kommt er noch niederer rein, der Spinder.
Das dreht ab.
Wahnsinnig! Aber jetzt ist dann gut, finde ich. Da kannst du nicht zuschauen, hä? Da bleibt er fast herzstehen. Also wirklich, jetzt war es dann gut, nichts passiert.
Bis hierhin war es für Michael Mack und sein Team bereits ein weiter Weg. Aber wird am Ende alles aufgehen? Wird er und sein Team seine Familie mit dem ambitionierten Plan und neuer Herangehensweise überzeugen können?
So, genug geredet?
Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, folgen Sie uns ins Voletarium, wo wird's endlich geflogen!